Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, du hast richtig gelesen. Landeskirche, das Crazy. 7 Dinge, die ich an der Landeskirche liebe. Herzlich willkommen an die 5 Zuhörer, die jetzt noch geblieben sind. Na, ich hoffe, es sind ein paar mehr, denn in der Tat, ich will mit dir heute darüber reden, was sind die Dinge, die ich crazy finde an der Landeskirche. Und das Crazy ist ja das Jugendwort des Jahres und bedeutet so viel wie krass, cool, wow, abgefahren, verrückt. Und das mit der Landeskirche in Verbindung zu bringen, denkst du vielleicht, wie soll das gehen? Ich möchte dir 7 Dinge nennen, die ich an der Landeskirche liebe. Und es hat auch einen Grund, warum ich das jetzt mache, denn dieser Podcast, der erscheint wenige Tage, nachdem ich, ich verrate es noch nicht, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Sagen wir es mal so. Wir haben als Ehepaar im Sommer 2024 entschieden, dass wir nächstes Jahr zum Sommer 2026, also 2 Jahre im Voraus, unseren Dienst in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, im Wutachtal an der Schweizer Grenze, beenden werde. Ich habe es dann im Dezember letzten Jahres den Ältesten gesagt und im März diesen Jahres der Gemeinde. Und dann folgten sehr wilde Monate, denn ich habe jede Menge Angebote bekommen aus Landeskirchen, Freikirchen, christlichen Werken, Vorstandsposten und dergleichen. Aber es wurde sehr schnell deutlich, dass es in eine ganz bestimmte Richtung geht. Es gab Gespräche, die sehr intensiv waren, viele Gebete, Wunder, also das wäre eine eigene Folge wert, wie es dazu kam. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. Für uns geht es nach Bremen, in die Heimatstadt meiner Frau, denn ich werde nächstes Jahr im Sommer 2026 Senior Pastor der Matthäusgemeinde in Bremen. Und das ist mega, wir freuen uns doch riesig darauf. Und ja, es ist wieder eine Landeskirche. Ich weiß von manchen, dass es Wetten gab, ob ich in die Landeskirche gehe oder in die Freikirche. ICF wurde ganz groß gehandelt, aber ich sage immer, für ICF bin ich nicht hip und cool genug und viel zu alt. So, ich liebe ICF, aber nein, ich bleibe in der Landeskirche. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, diesen Podcast zu machen. Und ich will ja 7 Dinge nennen, die ich an der Landeskirche liebe oder 7 Gründe, warum ich die Landeskirche liebe. Nenn es, wie du willst. Es gäbe sicher noch mehr, aber 7 ist ja bekanntlich die heilige Zahl. Also deswegen 7 Dinge. Und was ich machen werde, ist, dass ich bei jedem Grund, warum ich die Landeskirche liebe oder bei jeder Sache, ein Bibelvers oder manchmal sind es auch 2, 3 Bibelverse voranstelle, um deutlich zu machen, auf diese Art und Weise werden biblische Wahrheiten und Prinzipien in der Landeskirche gelebt und erfüllt. Und Achtung, ich muss 2 Vorbemerkungen machen. Natürlich gibt es jede Menge an der Landeskirche auch zu kritisieren. Das gibt's aber überall. Das gibt's auch in jeder Freikirche. Das gibt's bei dir, wenn du in irgendeinem Unternehmen tätig bist. Das gibt's in der Schule. Das gibt's im Fußballverein, im Musikverein, egal wo. Es gibt immer was zu kritisieren. Wir Deutschen sind da ja echt auch gut drin und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich will nur lernen, noch mehr das Positive zu sehen. Also deswegen, nur weil ich jetzt 7 positive Dinge nenne, habe ich keine rosa-rote Brille auf oder dergleichen. Aber ich finde, es macht einfach viel mehr Spaß, über die positiven Dinge zu reden, als über die negativen. Das ist ganz einfach. Und die 2. Vorbemerkung ist, wenn ich mich manchmal von Freikirchen abgrenze, dann meine ich das nicht wertend, sondern um die Sache deutlicher zu machen. Ich liebe Freikirchen. Ich habe mega viele Kontakte in Freikirchen, zu freikirchlichen Gemeinden und Pastoren. Habe auch Angebote bekommen von Freikirchen, die wir auch geprüft haben, meine Frau und ich. Also es geht mir wirklich nicht um eine Abwertung, sondern um eine Abgrenzung, um eben die Sache deutlich zu machen. Okay, ready? Der obligatorische Schluck aus meiner Cappuccino-Tasse. Auf der steht übrigens nicht ansprechen, Fußball läuft. Ist aber nicht der Fall gerade. Also 7 Dinge, die ich an der Landeskirche liebe oder 7 Gründe, warum ich die Landeskirche liebe. Das erste nenne ich mitten in der Gesellschaft. Mitten in der Gesellschaft. In Matthäus 5, Vers 13 und 14 sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Das Verrückte ist, ich war im April diesen Jahres in Israel und sehr wahrscheinlich an der Stelle, wo Jesus genau das gesagt hat. Das war schon crazy. Nun, was meine ich damit mitten in der Gesellschaft? Was ich in der Landeskirche liebe, ist, dass sie eine Kirche ist, die mitten in der Gesellschaft ist. Das heißt, Menschen kommen mit ihren Kindern, mit ihren Babys, zum Beispiel, wenn es Gemeinden durchführen, bei der Babytaufe oder bei der Kindersegnung. Sie kommen in den christlichen Kindergarten, Konfirmation, Trauung, Hochzeiten, Hochzeitsjubiläen, Beerdigung. Es ist einfach so mitten drin in der Gesellschaft und jedes Alter umspannend. Aber es gibt auch noch einen anderen Gesichtspunkt, nämlich der oder die Zusammenarbeit mit der Kommune. Das hängt jetzt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem Kontext man ist. Im Moment bin ich ja in einer Gemeinde, die auf dem Land ist, und da ist das nochmal stärker, glaube ich schon, als in manchen Großstädten. Denn da wird mit der Gemeinde, also kommunale Gemeinde und Kirchengemeinde, in vielen Dingen zusammengearbeitet. Es gibt Kooperationen bei lokalen Anliegen, es gibt gemeinsame Projekte oder man stimmt sich ab. Also man wird wahrgenommen als Player innerhalb der Gesellschaft. Auf die gesellschaftliche Rolle komme ich gleich noch. Und es gibt jetzt zumindest bei uns in Baden eine Hassliebe unter Pfarrern. Da verrate ich kein Geheimnis. Das ist nämlich die Schule bzw. der Religionsunterricht. Denn wir müssen ja als Gemeindepfarrer auch Rallye unterrichten. Und das hörst du schon, wir müssen. Ich hätte ja auch sagen können, wir dürfen oder wir sind erpicht darauf oder es macht uns eine große Freude. Nein, ich sage, wir müssen. Und das spiegelt so ein bisschen den Alltag auch wieder. Denn einerseits ist es großartig, denn du bist wieder mitten in der Gesellschaft drin, nämlich Schule. Ich meine, das ist ein mega gesellschaftlicher Ort, ja. Da bist du drin als Pfarrer, wenn du Rallyeunterricht gibst. Andererseits ist es natürlich schon auch Zeit, die du investierst und wo sich nicht wenige Pfarrer fragen, was trägt es wirklich fürs Gemeindeleben aus? Und dazu kommt, dass, und dort schließe ich mich gerne mit ein, dass Pfarrer also wirklich mangelhaft religionspädagogisch ausgebildet sind. Ich habe zum Beispiel in meinem Studium, zwei Veranstaltungen in Religionspädagogik besucht und bin damit durchs Theologiestudium gekommen. Und das ist auch nur ein Randthema. Im Vikariat dann spielt der Rallyeunterricht eine große Rolle in den ersten Monaten. Da musste ich dann, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube am Anfang 8 oder 10 Stunden in der Woche unterrichten. Alter, ey, du warst so kaputt, weil du hast ja keine Ahnung und das ist echt eine Challenge. Und dann auch noch fachfremd. Also ich habe über den Knochenbau von Vögeln in der 7. Klasse Hauptschule oder 8. Klasse, weiß ich nicht mehr, Unterricht gemacht. Mega spannend. Nicht. Also war schon crazy. Und dann unterrichtest du halt Radio. Und je nachdem, wie die Schulen im Ort verankert sind oder so, ist es natürlich mega, weil du nochmal mittendrin bist in der Gesellschaft. Aber Stichwort Gesellschaft. Dazu will ich jetzt ein paar Takte sagen, weil ich es nicht ganz so schwarz sehe wie manch andere. Also, Fakt ist, und da können wir überhaupt nichts daran rütteln, Fakt ist, dass das gesellschaftliche Standing von Kirche abnimmt. Und das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Der eine Grund ist ein ganz faktischer, das ist nämlich der, dass es immer weniger Mitglieder sind in den großen Kirchen, evangelisch und katholisch. Also man nennt sie ja Volkskirche, aber das dürfte man eigentlich gar nicht mehr sagen, denn seit 3 Jahren ungefähr sind weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland Mitglied von Kirchen. Das heißt, die Mehrheit ist in keiner Kirche. Und das ist schon crazy. Das gab es noch nie. Das haben wir noch nie so gemacht. Und das bedeutet aber wiederum, dass Kirche, auch evangelische Kirche, sich faktisch zu einer Minderheitenkirche entwickelt hat und das noch weiterhin tun wird. Und das ist etwas, da können wir überhaupt nichts daran rütteln. Und das Zweite ist, dass so ein gewisses gesellschaftliches Standing deswegen auch abnimmt, weil Kirche natürlich in der Vergangenheit durch viele Skandale in den Medien war und gerade eine, und da hat sie sich halt ein Eigentor geschossen, die Kirche, gerade eine Institution, die immer ganz moralisch daherkommt, Also dir genau sagt, was du zu tun und zu lassen hast im Blick auf deine Mitmenschen, im Blick auf Politik, im Blick auf Parteien, im Blick auf das Klima, egal wo, in welchen Bereichen. Also wenn dir jemand immer ganz genau sagt, wo es lang geht und ausgerechnet dann moralisch Fehler begeht, ich meine, würde ich auch sagen, Leute, was geht hier eigentlich ab? Wie heuchlerisch ist das denn? Und deswegen nimmt der Einfluss, das Standing immer weiter ab. Und noch so ein dritter Gedanke, der ist aber nicht neu. Ich glaube, das haftet der evangelischen Kirche in Deutschland schon immer an, dass sie milieutheoretisch sehr verengt ist. Wir können ja unsere Gesellschaft, je nachdem, welche Unterscheidung du jetzt nimmst, ich orientiere mich da immer gerne an den sogenannten Sinusmilieus, wenn man die Gesellschaft eben nicht mehr so in Klassen oder Schichten, Ober- und Mittelschicht und so weiter unterteilt, sondern in Milieus, was nochmal wesentlich ausgefeilter und differenzierter ist, in welche Gruppierungen so man die Gesellschaft clustert, dann ist es so, dass Kirche von 10 Milieus 2 bis 3, wenn überhaupt, anspricht oder andockt. Bei den anderen kommt sie gar nicht, da landet sie gar nicht. Aber meine Vermutung ist, deswegen habe ich das auch nur so ein bisschen am Rande, das war noch nie groß anders. Durch ihr Auftreten ist sie nun mal sehr zielgruppenspezifisch. Also Stichwort Gebäude, Stichwort Musik, Stichwort Gottesdienstgestaltung. Ja, all diese Dinge, die sind ja sehr, wie soll man sagen, ich will sie gar nicht per se schlecht machen. Sie sind nur per se sehr pointiert. Also du hörst halt nun mal Orgelmusik, du feierst den Gottesdienst nach einer gewissen Liturgie und das muss Menschen ansprechen oder nicht. Und die Mehrheit spricht es halt nicht an. Und deswegen meine ich, damit ist Kirche eben milieutheoretisch verengt. Aber trotzdem glaube ich, dass Kirche weiterhin sehr präsent und geschätzt ist innerhalb von Gesellschaft und Kommunen. Nee, nicht überall, also viele haben auch gar keine Ahnung mehr von Kirche, aber so, und wenn es auch nur gefühlt ist, ist Kirche immer noch so ein bisschen ein Fels in der Brandung, ist jetzt übertrieben, aber im Wandel der Zeiten doch irgendwie so eine gewisse Konstante. Und das bekomme ich auch mit in vielen Gesprächen, die ich so habe, auch mit Menschen, die jetzt, würde ich jetzt mal sagen, nicht aktiv in der Gemeinde sind oder ein reges Glaubensleben haben. Und so ein letzter Gedanke ist zum Thema gesellschaftliches Standing. Wir haben ja bald in jedem Dorf eine Kirche stehen. Verrückt, oder? Natürlich werden die oft nicht mehr bespielt. Natürlich fragt sich Kirche, meine Güte, wie können wir das alles noch bezahlen und aufrechterhalten und. Aber es kommt aus einer Zeit, in der Kirchen gebaut wurden und zu einem Stadt Bild, oh, das darf man gerade nicht sagen, das Wort, glaube ich. Also zum Dorfbild, klingt schon viel besser, gehört eine Kirche. Das geht ja hinein bis in Kinderbücher oder Wimmelbücher. Ja, ich habe sie geliebt, mit meinen Kids Wimmelbücher anzugucken, wenn da Städte oder Orte abgebildet waren, waren ganz oft Kirchen zu sehen. Warum? Weil es halt dazugehört. Also Kirche, Landeskirche ist so in der Mitte der Gesellschaft. Und das finde ich total cool. Und ich will dir eine Anekdote erzählen. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich sie nicht schon mal in einer anderen Folge gesagt habe. In meiner momentan oder in der Gemeinde, in der ich momentan noch bin, bis zum Sommer, sind wir am Planen, ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Und dazu bin ich mit einem der Bürgermeister im Gespräch gewesen. Es sind ja mehrere Kommunen, die bei mir auf dem Gemeindegebiet sind. Und dann war sein expliziter Wunsch, dass die Kirche eine Nähe zum Wohngebiet hat. Also, dass sie sozusagen nicht outgesourced ist, wie das eben oftmals bei Freikirchen ist, weil es günstiger auch ist zu bauen und weil es andere Auflagen gibt. Dass die Kirche eben nicht im Gewerbegebiet, im Industriegebiet ist, sondern mitten im Ort. Und das fand ich mega, das fand ich richtig stark, weil dadurch zum Ausdruck kam, hey, Kirche gehört mitten in den Ort, mitten in die Gesellschaft. Und deswegen liebe ich auch die Landeskirche, weil sie das vom Grundverständnis her ist und weil sie so zumindest teilweise auch noch wahrgenommen wird, eben mitten in der Gesellschaft. Ein zweiter Gedanke, den ich dir mitgeben will, ist lebendige Geschichte. In Hebräer 12, Vers 1, den lese ich dir gleich, steht etwas über Zeugen. Und in Hebräer 11 wiederum werden ganz viele biblische Personen aus dem ersten Teil der Bibel benannt, was sie mit Gott erlebt haben, was der Glaube bei ihnen gewirkt hat. Und dann ist in Hebräer 12, nachdem eben ganz viele aufgezählt wurden, in Hebräer 12, Vers 1 steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben. Weißt du, mein Grundgedanke ist, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht besser als andere. Ich bin Teil einer Kirche mit einer langen Geschichte. Und die Kirche hat sich dort bewährt und ist am stärksten gewesen, wo die Verkündigung treu am Wort Gottes blieb. Mir hilft es enorm zu erkennen, dass es Schwierigkeiten, Herausforderungen, Challenges nicht erst seit mir gibt, sondern sie wiederholen sich über Generationen. Und das eben über eine lange, lange Zeit, die Freikirche nicht aufweisen können. Nochmal, nicht, dass Landeskirche dadurch besser ist, gar nicht, aber es hilft zu erkennen, dass das, was im Buch Prediger steht, nämlich, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, dass es einfach wahr ist. Und bei manchen Challenges, Herausforderungen, vor denen jüngere Kirchen stehen, denke ich manchmal, oh, das haben wir alles schon gehabt. Ich denke nicht, oh, da sind wir schon durch, das haben wir gut gemacht. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine einfach, mich überrascht es nicht. Ich finde es nicht merkwürdig, dass ab einer gewissen Generation oder ab einem gewissen Alter einer Kirche gewisse Generationen aufbegehren oder dass gewisse Strukturen, auch Leitungs- und Leiterschaftsstrukturen nicht mehr greifen, dass man grundsätzliche Dinge, also jetzt nicht theologischer Natur, aber gemeinpädagogischer Art, grundsätzlich überlegen muss oder dass es richtige Arbeit ist, den nächsten Schritt zu gehen und zu wachsen. All das ist nicht neu. Aber das haben eben junge Gemeinden oder junge Kirchen nicht, die eben vielleicht erstmalig vor solchen Herausforderungen stehen. Und was mir eben hilft, deswegen Hebräer 12, wir sind von vielen Zeugen umgeben, natürlich sind es auch alle anderen, Freikirchen und so weiter, aber mir hilft es zu sehen, Mensch, in meiner Kirche, der Landeskirche, da gab es über die Jahrhunderte so viele treue Pfarrer, Pfarrerinnen, Älteste, Gemeindemitglieder, Verantwortliche in Kirchenleitung und, die den Kampf des Glaubens schon gekämpft haben oder den Wettlauf, wie es in Hebräer 12 heißt, wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, die haben genau das gemacht. Und es gibt so viele inspirierende Biografien, so viele inspirierende Menschen, was ich einfach total faszinierend finde. Und was für mich zu dieser Geschichte, also zu dieser lebendigen Geschichte auch dazugehört, und das ist nun sowohl in meiner jetzigen Gemeinde als auch in der neuen Gemeinde, der Matthäusgemeinde, in die ich gehen werde, ist die Kontinuität im Blick auf meine Vorgänger. Ich kenne einige meiner Vorgänger hier in der Gemeinde und ich weiß, was ich hier mache. Ist nicht, dass ich irgendwie was Neues erfinde, sondern ich baue auf dem weiter, was sie vor mir gebaut und gepflanzt haben. Natürlich, ich führe Dinge fort, ich setze meine eigenen Akzente. Es gibt in jeder Zeit ihre bestimmten Herausforderungen und ich leite auf meine Art und Weise. Das ist alles klar. Aber ich mache das nicht, weil ich bei Null anfange, sondern ich habe hier eine Gemeinde, wo ich jetzt gerade bin, im Wutachtal an der Schweizer Grenze, habe ich eine Geschichte vorgefunden, die weiter reicht als manche junge Kirchen, die es gibt. Und das ist faszinierend, das ist eine lebendige Geschichte. Und auch in der Matthäusgemeinde in Bremen, in die ich gehen werde, werde ich auf dem aufbauen, was die beiden Pastoren und das pastorale Team vor mir aufgebaut haben. Und für mich steht die Landeskirche eben, weil sie eine jahrhundertealte Tradition hat, für eine ganz lebendige Geschichte. Dass es viele, viele, viele Menschen gab oder Zeugen, wie es eben im Hebräerbrief heißt, die den Wettlauf bis zum Ende durchgehalten haben und an denen, also ich mich nicht orientieren kann wie an Jesus, ja, das ist schon klar, aber die mich einfach mega inspirieren. Und so verstehe ich dann auch Tradition als etwas Positives, ne? Dass es keine starre Haltung ist, dass es kein Festhalten, Festklammern ist. Dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ja, der mich ja echt so triggert. Nein, sondern es gibt ja dieses Zitat, wo man gar nicht so genau weiß, von wem es ursprünglich ist. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Und ich glaube, dass wir schon sehr viel das Feuer weitergegeben haben. Und wenn ich dann in dieser lebendigen Geschichte der Landeskirche auch noch zum Beispiel, das jetzt nur ganz am Rande, theologische Strömungen sehe, wie die Reformation zum Beispiel oder die Erweckungsbewegungen, die es gab, den Pietismus, die innerkirchlichen Bewegungen des 19. Jahrhunderts, die jede Menge, wie soll man sagen, geistliche Frucht bis heute tragen, ja, boah, dann ist das Wahnsinn, dann ist das eine ganz lebendige Geschichte, die ich in meiner Kirche vorfinde, in der Landeskirche vorfinde. Und daraus resultiert so ein bisschen der dritte Punkt, nämlich gewachsene Strukturen. In 1. Korinther 12, Vers 4 bis 7 steht, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Strukturen zu tun? Natürlich will ich das Wort Gottes nicht runterbrechen und oder kleiner machen, als es ist und sagen, ja, das sind Strukturen gemeint. Nein, nein. Ich bin davon überzeugt, dass es die Geistesgaben, wie sie uns zum Beispiel in Römer 12, 1. Korinther 12, Epheser 4 und so weiter beschrieben sind, dass es die nach wie vor gibt, so in dieser Form. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur was ich damit sagen will, ist, dass selbst in Strukturen der Geist Gottes wirkt. Und natürlich gibt es in Strukturen auch echt jede Menge Herausforderndes, ja, wenn manche Strukturen behäbig sind. Man sagt ja auch manchmal, die Kirche ist so ein Dampfer, großes Schiff, das man nicht leicht lenken kann. Und ja, kann man ja alles sagen. Und ne, wir Deutschen finden sowieso immer noch das Haar in der Suppe. Und trotzdem glaube ich aber, dass die Strukturen innerhalb der Landeskirche wirklich grundsätzlich richtig gut sind und durchdacht und vor allem biblisch begründet. Denn für mich gibt es eine klare Organisation nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, dass eins das andere unterstützt und dass eine Verknüpfung von Theologie und Struktur in der Grundordnung der Kirche sich schon findet. Jetzt könnte man da jetzt auch noch ins Detail gehen, aber ich will es dir ganz simpel zeigen. Die kleinste Einheit, also strukturell gesehen, die es gibt, ist die Kirchengemeinde. Dann gibt es, je nachdem, in welcher Landeskirche man jetzt ist, den Kirchenbezirk oder den Kirchenkreis. Also das heißt, eine nicht immer, manchmal identisch mit dem Landkreis, manchmal ein Teil des Landkreises, also eine Fläche, ein Zusammenschluss von mehreren Kirchengemeinden, die bilden dann eben einen Kirchenbezirk und der wird geleitet durch den Dekan, durch den Bezirkskirchenrat und durch die Bezirkssynode und dann gibt es eine Landeskirche, also auch nicht deckungsgleich mit unseren Bundesländern. Wir in Baden-Württemberg haben zum Beispiel zwei Landeskirchen, die badische und die württembergische. So, aber es gibt einen Oberkirchenrat oder auch anders genannt in anderen Landeskirchen, eine Landessynode, Landeskirchenrat. Du siehst, es ist von unten nach oben durchstrukturiert, in Anführungszeichen. Und zwar so, dass, und da kommen wir jetzt aber zu einem kleinen Knackpunkt, und zwar so, dass die stärkste Einheit im Prinzip die Kirchengemeinde ist. Und da sehe ich jetzt halt in manchen Strukturprozessen, die es gibt, auch bei uns in der Landeskirche, also gravierende Mängel, weil Grundprinzipien der Reformation über Bord geschmissen werden. Und ja, das finde ich mühsam, weil ich finde, dass die, wie soll man das sagen, die Kraft, auch geistlich gesehen, die Kraft der Kirchengemeinde ausgehebelt wird durch manche Prozesse. Nicht ganz, nicht grundsätzlich, oder sagen wir angegriffen wird, sagen wir es so, nicht ausgehebelt, angegriffen. Und das find ich sehr, sehr schwierig, also und falsch. Aber auf der anderen Seite gibt es jede Menge Vernetzung und Unterstützung. Es gibt eben den Kirchenbezirk, es gibt Kolleginnen und Kollegen, es gibt den Austausch unter Kollegen, es gibt verschiedene Gremien, die ich dir gerade schon gesagt habe, auch im Kirchenbezirk, in denen bin ich jetzt aktuell auch mit drin, im Bezirkskirchenrat, im Bezirkssynode sowieso. Und das schätze ich, dass es Strukturen gibt, klar, in Klammern, die können behäbig sein, die können hinderlich sein, die können das zäh machen, ist überhaupt nicht die Frage. Aber sie können eben auch mega hilfreich sein. Also, bisher sind wir bei drei Dingen, die ich liebe. Einmal, dass man mit der Landeskirche mitten in der Gesellschaft ist. Zum Zweiten, die lebendige Geschichte, lebendige Tradition könnte man auch sagen, die gewachsenen Strukturen. Als nächstes die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. In Galater 3, Vers 28 schreibt Paulus, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Meine Grundüberzeugung ist, dass Männer und Frauen den gleichen Wert und die gleiche Bedeutung vor Gott haben. Und deswegen brauchen wir unbedingt eine Chancengleichheit, aber nicht unbedingt eine Ergebnisgleichheit. Also das bedeutet, Gerechtigkeit ist nicht dort, wo jeder alles machen darf, sondern Gerechtigkeit ist dort, wo jeder im besten Fall auch weiß, wirklich weiß, dass er genauso viel wert ist wie jeder andere, weil es einfach so ist. Aber sich dieser Wert nicht daran misst in dem, was man tut, sondern dass man in unterschiedlichen Bereichen einfach seinen Beitrag bringen kann. Und ich finde, dass wir in der Landeskirche da echt einen guten Weg gehen. Denn, naja, ich sag vielleicht erst einmal andersrum, dass es keine Unterscheidung in der Bedeutung und in der Wertigkeit gibt und dass Frauen und Männer gleichermaßen bedeutsam sind für kirchliche Arbeit, fürs kirchliche Amt, fürs Pfarramt und so weiter, finde ich richtig gut. Und dass es für mich auch eine biblische Position ist, die explizit wahrgenommen wird. Und jetzt erlebe ich leider in manchen Freikirchen oder freikirchlichen Strömungen, aber nochmal, ich will nicht bashen oder so, ne? Darum geht es mir gar nicht, aber ich finde es eher dort, sagen wir es mal so, eine für mich problematische Sichtweise auf die Rolle von Mann und Frau. Also es werden teilweise immer noch sehr patriarchalische Strukturen gelebt, also wo Männer das Sagen haben, mit in meinen Augen teilweise hanebüchenen Argumenten. Also der Klassiker ist ja, ne, Frauen dürfen nicht predigen, außer im Kindergottesdienst. Und dann denke ich mir, zum Glück. Zum Glück predigen dann nicht Männer, die solche bescheuerten Regeln aufstellen. Zum Glück. Denn die würden die Kinder sicherlich nicht gut prägen. Abgesehen davon, dass ich es für den größten Schatz halte, den wir in Gemeinden haben, dass wir in Kinder investieren, finde ich diese Begründung oder nicht Begründung, diese Handhabung wirklich bescheuert, weil sie ist komplett unbiblisch. Komplett. Ich finde keine einzige Stelle in der Bibel, also auch nicht, wenn ich Stellen in der Bibel zum Thema Mann und Frau durchlese, so was so im übertragenen Sinn, wo es jetzt nicht explizit um Kindergottesdienst geht, den gab es damals eben nicht. So, ich finde keine Stelle, die das belegt, die belegt, dass Frauen nur im Kindergottesdienst predigen dürfen. Nochmal, ich finde Kinder mit die wichtigste Zielgruppe in unseren Gemeinden. Und deswegen ist es überhaupt gar keine Degradierung. Das Problem ist nur, es soll aber eine sein. Und das ist schwierig. Naja, es ist nicht nur schwierig, es ist unbiblisch und toxisch. Und deswegen liebe ich die Landeskirche, also nicht deswegen, aber das ist halt mit ein Grund, wo ich sage, das ist geklärt. Es gibt formal zumindest, ne? Also dass es noch anders gelebt wird an manchen Gemeinden oder so, das mag ja sein, ich habe überhaupt nicht den Einblick in alle Gemeinden logischerweise, Aber im Prinzip macht die Kirche keinen Unterschied. Und weißt du, da geht es mehr um mehr als um die Frage nach der Frauenordination, sondern da geht es wirklich darum, haben wir erkannt, dass vor Gott Mann und Frau gleich sind, gleich viel wert sind. Natürlich habe ich am Anfang gesagt, das muss sich nicht darin widerspiegeln, dass alle auch das Gleiche tun. Jetzt könntest du ja sagen, ja klar, und deswegen dürfen die Männer predigen und Frauen nicht. Nein, wo, mit welcher Begründung? Ja, ich kenne die Bibelstellen, dass die Frau schweige und so, ne? Aber dann können wir da gerne mal, also ist natürlich schwierig in einem Podcast, aber müsste man mal drüber diskutieren. Aber manche Begründung ist eben sehr, sehr fadenscheinig. Und deswegen, der Punkt ist für mich so schnell so durch, weil ich einfach so dankbar bin, dass das in der Landeskirche so gelebt wird, dass es eine Gleichwertigkeit wirklich gibt. Also, erster Gedanke mitten in der Gesellschaft, zweitens die lebendige Geschichte oder Tradition, drittens die gewachsenen Strukturen, viertens die Gleichwertigkeit von Mann und Frau und fünftens, ich habe es einfach mal genannt, die Menschen. Die Menschen. Bibelvers dazu ist Offenbarung 21, Vers 6. Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben, sagt Jesus. Er wird jedem, der Durst hat, Wasser des Lebens geben. Und das finde ich so cool. Ich habe den Eindruck, dass Landeskirche, natürlich die Genese und die Historie, die muss man dann natürlich genauer angucken. Das kann man alles machen, nur will ich jetzt einfach mal den Status quo anschauen. Und ich glaube, dass Kirche einfach eine Kirche ist, wenn du dir wie so konzentrische Kreise vorstellst. Ja, so quasi in der Mitte ist Jesus und dann gibt es so konzentrische Kreise, je nachdem, wie nah du bei Jesus bist, wie stark du mit ihm verbunden bist oder wie ernst Haft du Nachfolge nimmst. Und da gibt es dann eben so konzentrische Kreise. So der engste Kreis um Jesus, sozusagen, du bist einer von den 12 Jüngern, so ungefähr. Und der äußerste Kreis, das sind dann so die, ach, ich gehe mal in den Gottesdienst oder ich schau mal vorbei oder boah, eigentlich bin ich total kritisch, aber ich werde schon nicht sterben, wenn ich in den Gottesdienst gehe. So, weißt du, und dazwischen gibt es dann ganz viel. Es gibt die Interessierten, es gibt auch die Ahnungslosen, ne, Traditionsabbruch, die immer weniger wissen. Es gibt die, die in tiefen Lebenskrisen stecken und denken, naja, in die Kirche gehen, jetzt macht es sicher auch nicht schlimmer, also gehe ich mal. Also es gibt einfach so viele unterschiedliche Kreise, konzentrische Kreise. Und das finde ich cool. Das finde ich total cool, weil dadurch wirklich Menschen aller Art kommen. Eben nicht nur die Frommen und nicht nur die Ungläubigen, sondern irgendwie so ein buntes Miteinander von lauter komischen Vögeln, also mich eingeschlossen so. Und das finde ich cool. Und eine große Stärke ist, wenn wir diesen Menschen begegnen, im besten Fall, dass wir eben keine Wagenburg-Mentalität haben, wie das dann manche, ja auch geschlossene Gemeinden haben, ne, wo du dann eigentlich auch gar nicht reinkommst, sondern dass wir offen sind. Ey, jeder soll kommen, du musst die Bibel nicht auswendig, du musst nicht mal eine Bibel haben, ja, also brauchst auch kein theologisches Hintergrundwissen, musst nicht ins System passen und so. Und ich weiß, es trifft auch auf ganz, ganz viele Freikirchen zu, ist überhaupt nicht die Frage. Ich habe keine Zahlen, keine Untersuchungen oder dergleichen. Ich glaube nur, dass wir in der Landeskirche vielleicht am heterogensten sind, weil wir einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Leute da haben. Also, erster Gedanke mitten in der Gesellschaft, zweitens die lebendige Geschichte oder Tradition, drittens gewachsene Strukturen, viertens die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, fünftens die ganz unterschiedlichen Menschen, die zu uns kommen und sechstens habe ich mal genannt gute Theologie. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21, dort steht, prüft alles und behaltet das Gute. Das ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Und was ich, so cool finde ist und was ich liebe an der Landeskirche ist gute Theologie. Natürlich, ja, jetzt höre ich schon wieder den einen oder anderen sagen, ah, aber da gibt es doch so viel Schlechtes. Ja, von mir aus gibt es auch. Ja, natürlich, streite ich doch gar nicht ab. Aber es gibt auch jede Menge gute Theologie. Jede Menge. Und weißt du, ich finde das so wichtig. Denn die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind Menschen, die mitten aus dem Leben kommen, die Höhen und Tiefen haben, die Anfragen und Zweifel haben, die vielleicht eine ganz andere Herangehensweise an den Glauben, an die Bibel haben, als ich das habe. Und ja, natürlich gibt es ganz komische Theologien. In Klammern, das mag manch einer auch von mir denken. Aber weißt du was? Es wird erwartet. Es wird erwartet von mir als landeskirchlichem Pfarrer, dass ich kein Quacksalber bin oder Phrasendrescher, sondern jemand, dessen Theologie den Fragen und den Herausforderungen, den Challenges dieser Zeit standhält. Und ich glaube, eine gute Theologie ist eine durchrungene und errungene Theologie. Kein blindes so, ja, bei der Bibel steht doch. Ja, klar steht's in der Bibel. Aber du musst auch sagen können, warum das heute noch gültig ist. Warum das Wort Gottes nicht an Relevanz verliert. Warum wir uns als Kirche unterscheiden müssen von politischen Parteien. Und ich nehme viel redliches Arbeiten wahr, viel intensives Auseinandersetzen mit anderen theologischen Positionen. Nochmal, das mag auch in anderen Kirchen der Fall sein, aber ich nehme es auch in der Kirche wahr. Und doch nehme ich auch, jetzt wo wir schon bei Theologie sind, eine sehr traurige Entwicklung wahr. Vielleicht liege ich falsch und vielleicht ist es wirklich nur mein subjektiver Eindruck. Dann wäre ich sogar dankbar, falsch zu liegen. Ich will es dir mal erklären mit quasi meiner Geschichte oder der auch von meinem Vater. Er war ja auch Pfarrer. Und ich meine, ich bin 78 geboren. Mein Vater war 39 geboren. Er war Pfarrer. Also so, dass ich es dann auch eben miterlebt habe als Kind und Teenager. Das war so die 80er, 90er Jahre. Und es war schon so der Ausläufer einer Zeit, von der dann manche immer wieder sagen, dass Grabenkämpfe gefochten wurden. Und zwar zwischen den Frommen und den Liberalen, um mal schöne zwei Schubladen zu verwenden. Also die einen ganz bibeltreu und die anderen nicht. Macht es auch nicht besser, ne? Aber ich glaube, du kannst dir schon vorstellen, was ich meine. Und was ich so wahrgenommen habe, war, dass diese Zeit sehr kämpferisch war, dass man sich auseinandergesetzt hat, dass man sich respektiert hat, auch wenn man sich theologisch verurteilt verurteilt hat und wirklich hart gekämpft hat. Dann kam eine Phase, ebenso mit den 90er, 2000er Jahre, und das war ja dann die Zeit, also ich bin 2006 ins Vikariat. Da hat dann quasi so mein kirchlicher Dienst begonnen. Und das war so die Zeit, wo ich immer mehr wahrgenommen habe, dass Leute sagten, die Grabenkämpfe sind vorbei. Wir haben uns aufeinander zubewegt und zwar in der Form, dass man in der Praxis einen guten Umgang miteinander suchte. Und das ist ja mega. Ja? Dagegen ist gar nichts zu sagen. Was ich nur glaube ist, dass die theologischen Auseinandersetzungen vielleicht auch gar nicht mehr die Rolle spielten in der Zeit, das weiß ich nicht. Aber sie fanden nicht mehr in der scharfen Form statt. Was ich jetzt aber seit einigen Jahren wahrnehme, ist, weißt du, wie so ein Pendel, das dann immer weiter auf der anderen Seite ausschlägt. Und deswegen macht es mir Hoffnung, weil arg viel negativer, wie es jetzt gerade ist, kann man es gar nicht wahrnehmen. Was ich im Blick auf manche theologische Positionen wahrnehme, ist, dass mir haben schon Kollegen gesagt, Theologen gesagt oder über mich gesagt, diese oder jene Position darf es in der Landeskirche nicht geben. Und da ist von theologischen Positionen von mir die Rede. Und das finde ich richtig krass. Also vor allem, wenn man Vielfalt und Toleranz predigt, aber Intoleranz und Hartherzigkeit säuft. Also falls du weißt, welches Zitat ich meine. Verstehst du? Also sich wirklich zu fetzen und theologisch zu streiten und zu ringen, das liebe ich. Das ist das, was ich eben meinte, was zu der Zeit meines Vaters oder gegen Ende seines Dienstes dann so war. Und das finde ich mega. Da nimmt man den anderen ja noch wahr als einen, okay, der hat nicht meine Meinung, jetzt setzen wir uns hin und diskutieren mal. Und ich wünschte mir, das wäre so. Aber was mir eben heute entgegenkommt, ist, dass Leute sagen, also Theologen, gewisse theologische Positionen, die ich habe, darf es nicht geben. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt. Und das finde ich richtig, also eine richtig, richtig schwierige Entwicklung. Das Problem, oder nicht das Problem, das Schöne ist, das Pendel schlägt nun auf dieser, wie ich finde, negativen Seite extrem weit aus. Das heißt, die nächste Bewegung ist zu einer extrem positiven. Das ist meine Hoffnung. Aber warum ist das so wichtig? Weil gute Theologie ist ein wichtiges Fundament in der Gemeindearbeit. Wichtiger, als man meint. Ich glaube, das wäre sogar eine eigene Folge mal wert. Wie wichtig ist Theologie in der Gemeinde? Okay, das wären dann vielleicht noch weniger Zuhörer, aber genau das ist der Knackpunkt. Genau das ist der Knackpunkt. Wir wollen wenig, also was heißt wir wollen? Es, Theologie spielt eine untergeordnete Rolle, dabei ist es so, so, so wichtig. Denn wir kommen ja immer mehr in eine Zeit rein, in der der christliche Glaube, ich habe es ja vorhin gesagt, immer weniger eine Rolle spielt. Also ist es wichtig, dass wir sprachfähig sind, dass wir ein gutes Fundament haben. Also brauchen wir eine gute Theologie, um nicht einzuknicken, wenn mal zwei, drei Rückfragen kommen. Okay, ich sehe schon, da müssen wir eine extra Folge machen, denn ich muss zum letzten Punkt kommen, sonst wird die Folge hier viel zu lang. Oh, ich könnte noch so lange reden. Es ist auch eine Art Zusammenfassung und spiegelte sich oder kam in allem eigentlich schon durch. Siebtens, die missionarische Chance. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 steht, oder dort sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das ist der sogenannte Missionsbefehl, manche nennen ihn auch Taufbefehl, was komplett falsch ist, denn ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Hier werden wir jetzt ein bisschen nerdig, ja, also so griechische Theologie und so. Denn im griechischen Text steht ein einziger Imperativ. Also wenn man schon von Missionsbefehl oder von Taufbefehl spricht, muss man doch eigentlich gucken, okay, was ist hier, was steht hier auch in der Befehlsform im Imperativ? Und das ist eben nicht das Taufen, sondern das zu Jüngern machen. Das steht im Imperativ. Und alle anderen Verben stehen als Partizipien da. Also man müsste korrekt übersetzen, dass Jesus sagt, macht zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr lehrt, indem ihr tauft. Der einzige Imperativ ist der, Menschen zu Jüngern zu machen. Und da sehe ich nun mal in der Landeskirche eine mega große Chance. Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen, dass das Glaube in ihnen entsteht und geweckt wird, dass man das Evangelium weitergibt und dass Menschen von Neuem geboren werden und Jesus nachfolgen. Alter Verwalter, also das ist ja so granatenmäßig großartig, die Chance in der Landeskirche. Die Strukturen erschweren das nicht. Sie können es sogar erleichtern. Manches, da bin ich mir, also davon bin ich aus der Praxis überzeugt. Natürlich erreicht nicht jede Gemeinde alle Menschen. Das ist auch überhaupt nicht Sinn und Ziel, weil Jesus ja sagt, geht und macht alle Völker zu Jüngern. Ja? Aber er hat ja nicht gesagt, eine Gemeinde soll alle Völker zu Jüngern machen, sondern ihr als gesamter Leib Jesus sollt alle Völker zu Jüngern machen. Also das heißt, ich kann mich schon spezialisieren als Gemeinde. Ich finde, Landeskirche hat in sich so viele Strukturen, Entwicklungen, ihre Geschichte, ihre Connections, ihre Verbindungen. Das ist nahezu ein perfektes Setting, um missionarisch nachhaltig zu sein. Und ja, missionarisch heißt, einer Kultur, die immer weniger von Jesus weiß, zu sagen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der die Menschen liebt und der für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist. Und diese Botschaft, die muss raus. Die muss raus. Und ich finde eben, dass es in der Landeskirche, ich habe dir jetzt eben diese, ich zähle sie gleich nochmal auf, diese sieben Dinge genannt, warum ich die Landeskirche liebe, weil ich glaube, in diesen sieben Dingen spiegelt sich biblische Gemeinde wieder. Ja, nochmal, bevor du mir jetzt noch mehr ins Wort fällst. Ach, ist das schön bei einem Podcast, da kann dir keiner widersprechen. Nein, ich weiß auch schon, was sich in manchen regt. Oder vielleicht bist du schon die ganze Zeit so ein bisschen unruhig und sagst, aber es gibt auch diese und jene Entwicklungen und die Kirche ist doch so unbiblisch und. Ja. Ja. Aber worauf willst du dich denn fokussieren? Jesus hat dir nicht den Auftrag gegeben, kirchenpolitisch aktiv zu sein. Jesus hat dir den Auftrag gegeben, Menschen zu Jüngern zu machen. Und weißt du, es ist gerade für uns Deutsche ganz einfach, immer kirchenkritisch zu sein, weil wir ja Kritik sowieso, das ist ja eigentlich unsere Muttersprache als Deutsche. So. Deswegen, das ist nicht schwierig, gar nicht schwierig. Die Challenges, das Schöne und das Gute zu entdecken und zu leben und zu kultivieren und dabei das andere nicht zu verschweigen oder zu vernachlässigen oder zu verharmlosen. Aber mir liegt eben mit dieser Folge ganz, ganz viel daran, dir zu zeigen, dass es Dinge gibt, warum ich die Landeskirche liebe, dass es Gründe gibt, warum ich sie liebe, warum ich in der Landeskirche bin und, damit schließt sich dann der Kreis zum Anfang wieder, warum wir auch entschieden haben, in der Landeskirche zu bleiben. Bei allen Angeboten, die es gab, glauben wir doch, wir glauben ja nicht nur, wir sind der Überzeugung, dass das der Ort ist, an den Gott uns führt. Und hey Bremen, wir freuen uns riesig. Bei allen Challenges, die jetzt noch vor uns stehen, hier in der Gemeinde gut abzuschließen, einen Übergang zu kultivieren, Neuanfang zu starten, das Ganze dienstlich, aber vor allem auch als Familie, bin ich dankbar für alle Gebete. Und deswegen will ich am Ende nochmal diese sieben Gründe, Gedanken sagen, warum ich die Landeskirche liebe und warum es 7 Gründe gibt, in der Landeskirche zu sein. Das ist erstens mitten in der Gesellschaft, zweitens die lebendige Geschichte oder Tradition, drittens die gewachsenen Strukturen, viertens die Gleichwertigkeit von Mann und Frau, fünftens die Menschen, sechstens die gute Theologie und siebtens missionarische Chance. Auch also ein bisschen als Zusammenfassung. Und nochmal, ich bin mir sehr bewusst, dass es auch in vielen anderen Kirchen und Gemeinden wunderbar gelebt werden kann. So what? Dann nennt es einfach Lanze brechen für die Landeskirche. Auch okay, habe ich no problem mit. Ich hoffe, dir vielleicht auch die eine oder andere neue Perspektive aufgezeigt zu haben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kennst du noch weitere Gründe? Wenn du noch weitere Gründe hast, bei Spotify kannst du es in die Kommentare schreiben oder schreibst mir, wenn du noch mehr Gründe kennst, dann lass es mich und andere gerne wissen. Danke, dass du mit dabei warst, dass du diese Folge durchgehört hast. Vielleicht bist du ja auch Freikirchler und sagst, Mensch, alter Schwede, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Oder du bist jemand in der Landeskirche, der struggelt damit, dann hat es dich vielleicht ermutigt, keine Ahnung. Also mich würde es wirklich sehr interessieren, was du so denkst, weil das nun mal ja ein sehr, sehr enges Thema war, weil es um die Landeskirche ging. Aber wie gesagt, vielleicht war es für dich Inspiration mit dabei. Das würde mich freuen, wenn du auch das ein oder andere geistlich darin wieder entdeckt hast oder auch für deine Arbeit in der Gemeinde oder überhaupt für deine Kirche. However, würde mich auf jeden Fall freuen und ebenso auch freut es mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal mit dabei bist, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Das bedeutet mir viel. Dafür sage ich danke und wünsche dir bis zum nächsten Mal Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.